50 Einheiten, ging auf 74 zurück und war am Freitag wieder bei 79 Einheiten. Zu dem Geschehen sagt man im dieswöchigen Rundspruch, der am Mittwoch redigiert wurde, Folgendes. Man gibt zunächst einen Rückblick auf den 8. bis 14. Februar. Die Sonnenaktivität war sehr gering. Die Tageswerte des solaren Flusses entsprachen etwa dem 90-Tage-Mittelwert von 86. Das Erdmagnetfeld war ruhig, bis auf eine kleine Störung am 11. Februar. Die vier niederfrequenten Kurzwellenbänder boten wieder gute DX-Möglichkeiten bei geringer Dämpfung und meist geringem Störpegel. Das Interesse an 3 Yankee 0X-Ray führte auch dazu, zu ungewöhnlichen Zeiten in die oberen Kurzwellenbänder hineinzuhören. Es gab abends nach 20 Uhr UTC auf 20, 17 und 15 Meter einige selektive Öffnungen in die Karibik, nach Kanada und auch in die Antarktis. Dabei war zu beobachten, dass man für einen begrenzten Zeitraum von etwa 30 Minuten immer ein anderes Gebiet mit guter Feldstärke erreichen konnte. Bis zum Mittwoch, dem 22. Februar, erstellt man in Aussicht. Die Sonnenaktivität bleibt sehr gering, ebenso der Grundpegel des Röntgenflusses. Das geomagnetische Feld wird am 15. und 16. Februar durch erhöhten Sonnenwind etwas gestört sein. Danach erwarten wir bis zum 19. Februar, das ist also heute, ruhige Bedingungen. Die Kurzwellenbänder zwischen 160 und 30 bieten weiterhin laute DX-Signale aus allen Kontinenten. Sehr eindrucksvoll erlebt man deutliche Signalanstiege während des jeweiligen Sonnenauf- oder Untergangs. Die DX-Möglichkeiten auf den oberen Bändern verringern sich mit zunehmender Frequenz. 20 und 17 Meter bleiben DX-trächtig. Das ist es, soweit man es aus Deutschland erfährt. Aus USA habe ich diesmal eine Vorausmutung bis einschließlich 28. Februar. Danach sollte mit Ausnahme des 22. Februar unregelmäßige Sonnenentwicklung sich ergeben bis zum 24. Am 22. sollte die Sonne aktiv werden. Dann vom 25. bis zum 28. sollte die Sonne ruhig sein. Und nun zum DX-Geschehen. Natürlich derzeit ist das Haupt-DX-Geschehen die Beta der erste Insel. Ich kann Sie nur darauf verweisen, dass es eine eigene Homepage gibt mit www.beta1 in einem Wort geschrieben com, wo man sich alles nachlesen kann. Wenn nichts Außergewöhnliches, vor allem wetterbedingt, sich ergibt, sollte die Expedition noch bis zum Dienstag dauern. Man kann auf der Homepage auch sozusagen das Log einsehen. Ich habe es überprüft, was bis zum Freitag am Abend an QSOs getätigt wurde, war gestern bereits im Log enthalten, konnte ich mich überzeugen. Und ich kann also nur raten, arbeiten Sie die Insel, denn es wird wieder sehr, sehr lange dauern, bis dort wieder mal jemand anlanden wird. Wie gesagt, plangemäß würde es bis zum Dienstag gehen. Man weiß nicht, was das Wetter vielleicht für Abänderungen da bringt, sei es, dass es vorzeitig abgebrochen werden müsste oder länger dauert. Was gibt es sonst noch auf dem DX-Geschehen? In Vanuatu ist angesagt eine deutsche Gruppe, die ab dem kommenden Mittwoch, 22. Februar, dorthin reist. Am darauffolgenden Freitag, den 24. Februar, in Port Vila auf der Inselgruppe N langen wird und noch am selben Tag die Stationen aufbauen möchte. Lizenz wird erst bei Ankunft erteilt, daher kann ich Ihnen ein Rufzeichen noch nicht nennen. Es werden zwei komplette Stationen gebracht. Hauptsächlich arbeitet man auf 160, 80 und 40 Meter, hauptsächlich CW, etwas RTTY, dann die WASC, wenn das soll bedient werden, und ein bisschen SSB macht man auch. QRD, das heißt, wird angesagt für den 11. März. Sie sollten also bis dorthin die Möglichkeit haben, Vanuatu zu arbeiten. Das Hemfest auf den Andamanen und Nikobaren im April stattfinden wird, ist schon lange bekannt. Und es haben sich jetzt schon drei Gruppen angemeldet. Die dritte Gruppe jetzt ist der Delta Juliet 7 Zulu Golf Home Load und mit der Babsi Delta Lima 7 Alpha Fox Sierra. Sie wollen also auch dort daran teilnehmen. Kerguelen könnte man demnächst arbeiten, und zwar der Tango Uniform 5 Kilo Golf um Kiel ist dort zu erwarten, und zwar sollte er am 27. und 28. Februar von dort als Fox Tango 5 X-Ray Papa für 24 bis 48 Stunden zu arbeiten sein. Im Chart wird bis zum Juni Fox 5 Tango Lima November zu erwarten sein, sein Rufzeichen Tango Tango 8 Lima November, und man kann sich da Skets via Internet ausmachen, beziehungsweise via E-Mail unter der Adresse Fox 5 Tango Lima November at free wie Fox Romeo Echo Echo Punkt Fox Romeo. Also wenn Sie das Land noch dringend brauchen, geht es auch auf diesem Weg sich zu vereinbaren. Eine Station auf der zu Brasilien gehörigen Atlantik-Inselgruppe Trinidad und Martim Vaz Island ist derzeit zu arbeiten. Und zwar ist dort mit dem Luftzeichen Papa Yankee 0 Tango / Papa Yankee 1 Oscar Tango Oscar ein Ohm Otto, so wie das Suffix fast, zu arbeiten auf 160 bis 10 Meter. Und in den späten Nachmittagsstunden des 16. Februar, das war schon, sollte er dort angekommen sein. Ich habe festgestellt, dass er auf folgenden Frequenzen arbeitet. 10.116 kHz und er hört Split auf 1,22 beziehungsweise auf 18.086 mit Split-Hörfrequenz auf 18.096. Folgende Zeiten sind offensichtlich günstig. 11 Uhr Vormittag UTC, 16 bis 18 Uhr und 23.30 Uhr. Alle Bänder auf 160 bis 10 Meter stehen in Verwendung. Und der OM ist mit einer Forschungsgruppe dort auf der Insel. Sie haben ihn als erstes abgesetzt. Wie lange er dort bleibt, ich glaube, er dürfte nicht sehr lange bleiben. Also schauen Sie nach, dass Sie ihn noch erreichen. Er wird vielleicht nur 3 Tage dort bleiben. Auf Mauritius wird in der Zeit vom 17. März bis 13. Mai ein Belgier erwartet, der zunächst von Mauritius selber als 3B8 Oscar November 4 Lima Alpha Charlie arbeiten wird, und er möchte sich bemühen, auch als 3 Bravo 9 / Heimatrufzeichen vom 25. April bis zum 13. Mai von Rodriguez zu arbeiten. Betrieb ist auf 80 bis 10 Meter in SSB, RTTY und PSK 31 vorgesehen. In Israel gibt es ja Holy Land Diplom zu arbeiten, Und da gibt es ein Feld, das sehr rar zu arbeiten ist. Und da gibt es jetzt eine Gelegenheit dazu, unter 4X-Kilo-2 Lima Sierra ist vom 14. Februar bis zum 2. März das Feld Golf 18 Juliet Sierra zu arbeiten. Und das brauchen offensichtlich sehr viele Leute. Es wird hauptsächlich in CW gemacht, aber ein bisschen in Phonie wird gemacht werden. Auf 10 bis 80 Meter und einschließlich der WRC-Bänder. In Malawi habe ich jetzt hier mehrere Informationen, und zwar, da ist einmal der russische Weltreisende Om Vladimir, United Alpha 4 Whiskey Hotel X-Ray zu arbeiten, der dort das Rufzeichen 7 Quebec 7 Victor Bravo führt, und musste über eine Woche darauf warten, dass seine Stationsausrüstung einlangt. Er arbeitet auf allen Bändern in CW und SSB, und er sagt aber nicht, wie lange er bleibt und wohin er nachher gehen wird. Die Karten gehen natürlich an ihn selbst. Ich habe ihn aufgespürt auf 10.107 kHz etwa um 18 Uhr UTC. Eine zweite Station ist Dorten, die 3 Monate bleiben will, Om Hari, 7 Quebec 7 Hotel Bravo, und er möchte vor allem digitale Betriebsarten machen. Er könnte mindestens 3 Monate dort bleiben. Die Karten gehen an den Golf 0 India Alpha Sierra, aber nur auf dem direkten Weg. Eine dritte Station ist Om Sigfrido, 7 Quebec 7 Romeo Sierra. Der wird hier bis März oder April bleiben. Er arbeitet für Non-Governmental Organizations und ist meistens auf 14.200, 21.250 und 28.94 anzutreffen. Karten via India Tango 9, Yankee Victor Oscar. In der Antarktis kann man 2 Australier finden. Und zwar auf Davis Station. Der Om Paul, Victor Kilo 0, Juliet Lima X-Ray, und der Om Greg, Victor Kilo 0, Sierra Echo Echo, sind dort. Und der Om Paul, also der Victor Kilo 0, Juliet Lima X-Ray, wird über den dortigen Winter, das ist unser Sommer, der kommende Sommer, dort bleiben, während der Om Greg dann offensichtlich abreisen wird. Und zwar sind sie oft um 10 Uhr Vormittag UTC auf 20 Meter zu finden und da auf 14.175 herum. Weiters ist angesagt gewesen eine Dame, die Whisky 7 Kilo Fox India, die YL Susan, die von Hawaii nach der Johnston Insel und anderen Inseln gehen wollte. Ich weiß es nicht, was unter Problemen mit Engine Problems zu verstehen ist, ob das die Schiffsmaschine ist, die sie an Bord hat, oder ob das die Stromversorgung ist. Sie befindet sich noch im Bereich der hawaiianischen Inseln und wird wahrscheinlich erst ab kommender Woche dann in See stechen können, Richtung der Johnston-Insel. Die Johnston-Insel ist ja sehr stark gesucht, fehlt noch vielen, und vielleicht gelingt es dann, sie dort zu erreichen. Ein Norweger ist wieder zurück in Kabul, der Lima Alpha 5 India India Alpha, und wird in der nächsten Zeit als Tango 68 Golf zu arbeiten sein, Karten an Lima Alpha 4 Yankee Whiskey. Im Weekly DX habe ich hier eine Liste veröffentlicht gesehen über die 25 am meisten gesuchten Länder derzeit. Beta, die erste Insel natürlich, steht am 4. Platz. Wie wird er jetzt derzeit aktiviert? Ich kann nur hoffen, dass sie erreichen. An erster Stelle steht jetzt Scarborough Reef, Bravo Sierra 7 Hotel, gefolgt von den Lakativen Victor Uniform 7, dann Nordkorea Papa 5, dann kommt eben Peter Horn, hinterher Navassa und Ezecheo, weiter Bouvet Island, Glorioso, die Andamanen an 10. Stelle, Q Island, KH 7 Kilo, obwohl man erst Kilo 7 Charlie arbeiten konnte, an 11. Stelle, dann Marion Island und Prince Edward Island, Heard Island an 13. Stelle, Crozet Island an 14. Stelle, St. Paul und Amsterdam Insel, Fox Tango 5 Zulu an 15. Stelle, Mount Athos, South Orkney, Kermadec, Willis Island an 19. Stelle, südliche Sandwich an 20. Kilo Hotel 5, Jarvis und Palmyra an 21. Auckland und Campbell an 22. St. Peter und Paul Felsen, 23. Stelle, Marbella 24 und Tremlin 25. Stelle, damit sie also auf dem letzten Stand sind. In Honduras werden vom 23. Februar, also vom Donnerstag weg, bis zum 17. März zwei Finnen erwartet, mit zwei Kurzwellenstationen auf 10 bis 160 Meter. Diversen Antennen in CW, SSB und RTTY. Man möchte vor allem Europa und Japan bedienen. Wenn Sie die Stationen dort arbeiten, und zwar werden die ein Rufzeichen haben, Hotel Quebec 9 Foxtrot. So ist er für die Karten zuständig, der Oscar Hotel 3 Mike Kilo Hotel. Ascension Island ist derzeit mit zwei Amerikanern zu erreichen, und zwar Zulu Delta 8 Whisky X-Ray, das ist der Whisky 4 Whisky X-Ray, und der Zulu Delta 8 Quebec Delta, das ist der Kilo 4 Quebec Delta, und zwar ab morgen 20. Februar bis zum 2. März, also wenn Sie die Insel brauchen. Zulu Kilo 3 Tokelau wird schon wieder oder noch immer angekündigt mit dem Delta Lima 3 Hotel Charlie Uniform um Udo. Er sollte auf Samoa gewesen sein, das heißt West Samoa, mit Rufzeichen 5 Whisky 1 Victor Echo. Und auf Tokelau sollte er der Zulu Kilo 3 Hotel Charlie sein. Und zwar wird er voraussichtlich 3 Wochen dort bleiben. Nur ich konnte weder auf Samoa noch auf Tokelau ein Zeichen von ihm finden. Und er ist oft im Anzernet zu finden auf 14.183, etwa um 5.15 Uhr UTC, jeden Tag in der Früh. Karten an sein Home QTH. Dann habe ich hier noch vorgemerkt, dass die Italiener, die jedes Jahr dann nach der Mongolei gehen, offensichtlich wieder im Zeitraum vom 19. April bis zum 8. Mai dort arbeiten wollen. Diesmal mit den Rufzeichen Julia Tango 1 Yankee und Julia Tango 0 Yankee. Und zwar hauptsächlich auf 17 und 12 Meter in CW, SSB, RTTY. Karten gehen wieder an den Indian 0 Sierra November Yankee. Weiters habe ich hier noch, warum habe ich das da? Ah ja, da hat es einen OM gegeben, namens Alan McFarlane. Und dieser OM hat vom Jahr 1947 weg QSO geführt, und der Golf 0 India Alpha Sierra hat die Logs von ihm, weil er nämlich verstorben ist. Und bis zum September hält er die Logs noch offen und dann eben nicht mehr. Wenn Sie also von einem OM McFarlane noch etwas brauchen, zurückreichen bis zum Uhr 47, dann beeilen Sie sich bitte direkt auf dem direkten Weg beim Golf 0 in die Alfa Sierra die Karten anzufordern, weil dann ist Torschluss, wird in, also in dieser Woche hier angekündigt. Was gibt es noch Besonderes zu vermerken? Sollten Sie bis zum 7. März Tango Oscar 2 Fox Golf und Alpha November Tango hören. Die Station befindet sich auf der Karibikinsel Guadeloupe. Ich sage es Ihnen nur, weil das aus dem Tango Oscar nicht direkt erkenntlich ist. Kerguelen und Grosse-Eilen mit Fox Tango 5 X Re Papa und Fox Tango 5 Whisky November werden durch den Tango Uniform 5 Kilo Golf bis zum 31. März erreichbar werden. Ein besonderes Spezialpräfix aus der Mongolei wird bis zum Jahresende mit Juliet Victor, ich nehme an, 800 verwendet werden können. In Mali wird Tango Zulu 3 Mike durch Fox 5 Bravo United Mike zu arbeiten sein bis zum 27. Februar. Bis zum 24. Februar sind zwei Amerikaner auf Rarotonga, also in der Cook-Inselgruppe. Sie haben die Rufzeichen Zulu Kilo 1 Yankee Alpha Quebec bzw. November Oscar Uniform. Hotel Quebec 9 Fox in Honduras durch zwei Finnen habe ich schon erwähnt vom 23. Februar bis 17. März. Auf Spitzbergen sind drei Stationen QRV bis zum 1. März als Juliet Whisky 8 Alpha Juliet Alpha, 9 Delta Fox Alpha und 9 Victor Delta Alpha. 3 Delta 2 Romeo X-Ray und Romeo Oscar auf Rotuma sind vom 1. bis zum 10. März angesagt. Zwei Stationen mit einem Amerikaner und einem Schotten sind in Benin vom 15. März bis 30. März angesagt. Rufzeichen Tango Yankee 2 Lima Echo Oscar und Tango Yankee 4 Tango Whisky. Entschuldigen, da kommen noch zwei dazu. Das hat man bei mir in eine andere Zeile hineingesteckt. Da kommen noch im gleichen Zeitraum dazu der Tango Yankee 5 Whisky Papa und Tango Yankee 1 Mike Romeo. Also ein Leckerbissen für diejenigen, die auf Präfixe aussehen. Also die beiden letztgenannten sind dann ein Holländer und ein Italiener, die dort von dort QRV sein wird. Die Andamanen-Expedition habe ich bereits angekündigt und jetzt telefoniert er um Wolfgang via 600 Ohm und ich bin neugierig, ob ich ihm das Mikrofon übergeben kann. Also ich freue mich auf ein Wiederhören im nächsten Monat in 14 Tagen.
Danke, Karl, für den DX-Bericht und deine heutigen Informationen.
Der Österreich-Rundspruch, auch digital auf Echolink via OE3 Bravo Mike Alpha.
Nächster Beitrag des heutigen Rundspruches ist nun ein Live-Gespräch. Herr Karl hat schon gesehen, dass ich den Telefonhörer ans Ohr gepresst habe. Jetzt haben wir schon umgeschaltet und ich begrüße recht herzlich Michael Zwingel, den Präsidenten des österreichischen Versuchssenderverbandes. Servus, guten Morgen.
Schönen guten Morgen, Wolfgang. Schönen guten Morgen, alle Zuhörer und Funkamateure.
Lieber Michael, wir haben kurz darüber gesprochen, es gibt heute einige interessante Themen. Wir haben uns ja das letzte Mal kurz vor Weihnachten gehört. Seitdem ist in der österreichischen Amateurfunklandschaft einiges weitergegangen, was wir vielleicht jetzt, glaube ich, im Detail für die Funkamateure erläutern, erklären, Hintergründe und so weiter dazu geben können.
Das ist richtig, Wolfgang. Es hat am 2. Februar die Veröffentlichung der lang erwarteten Novelle zur Amateurfunkverordnung gegeben und die bringt uns natürlich erfreulicherweise einige Neuerungen und einige neue Möglichkeiten, da sie also sofortige Gültigkeit erlangt hat.
Ich glaube, auf den Bändern, habe ich gehört, gibt es ja einiges an Fragen an, wie ist denn das jetzt handzuhaben, und ich glaube, diese Gelegenheit ist jetzt die richtige, um hier vielleicht ein paar Tipps auch für die Praxis zu geben. Dann.
Ja, das will ich gerne machen, Wolfgang. Ich darf also sagen, dass die zum Jahreswechsel erwartete Novellierung der Amateurfunkverordnung vom Minister Gorbach unterschrieben worden ist. Es hat sich ein wenig verzögert durch offensichtlich den Arbeitsaufwand rund um den EU-Vorsitz Österreichs, aber mit dem 2. Februar reiht sich Österreich in die vorderste Reihe der Länder ein, die eine vorzeitige Freigabe des Frequenzbereiches von 7100 bis 7200 kHz vollzogen haben.
Darauf wurde lang gewartet, ne?
Da haben wir einige Zeit drauf gewartet und grünes Licht kam dann letztendlich von der CPT und ich möchte also bei dieser Gelegenheit allen Vertretern der Behörden recht herzlich für das Verständnis und Entgegenkommen für unser Anliegen danken. Es ist auch schon Vertrauen gezeichnet. Warum? Immerhin werden wir als kompetenter Nutzer des Spektrums gesehen, der Frequenzen auch auf sekundärer Basis verwenden darf.
Ja, das ist natürlich auch dann mit den Dingen verbunden, glaube ich, wie wir das in der Praxis zur Hand haben. Ja, Michael, ich würde sagen,
nehmen wir uns die Praxis gleich an, Wolfgang. Es geht einmal um die Erweiterung des 40-Meter-Bandes. Hier ist es relativ einfach. Der bisherige Frequenzbereich 7000 geradeaus bis 7100 war ja schon etwas eng. Ab sofort, oder ab 2. Februar um genau zu sein, dürfen also österreichische Funkamateure den Frequenzbereich von 7100 bis 7200 kHz auf sekundärer Basis mit maximal 200 Watt, also Klasse B, benutzen. Dabei sind Störungen des dort primär betriebenen Rundfunkdienstes unbedingt zu vermeiden und es sind alle Betriebsarten erlaubt. Das heißt, Sie können CW, SSB, BSK31, RTTY, SSCV machen. Alle Betriebsarten mit einer maximalen Bandbreite bis 2,7 kHz. Und auch Contestbetrieb sind erlaubt. Wichtig aber, die Endstufen müssen abgeschaltet bleiben und der Funkbetrieb sollte also nur mit Ländern erfolgen, die auch schon diesen Bereich freigegeben haben. Das sind in der Jaro-Region 1, glaube ich, an die 7 Länder, zum Beispiel England und Polen habe ich schon gehört, aber auch natürlich in den anderen Bereichen der Welt, Amerika, Neuseeland, können Sie dort sehr schön arbeiten. Ansonsten empfiehlt sich natürlich der Split-Betrieb, so wie wir ihn in der Vergangenheit mit Amerika betrieben haben. Die ersten Erfahrungen auf dem neuen Segment bis 7200 kHz zeigen also besonders vormittags hervorragende Peaks-Möglichkeiten. Viele der Rundfunkstationen schalten so rund um 8 Uhr UTC vormittags ab. Und das Band ist also bis am frühen Nachmittag relativ frei von Rundfunkstationen und sehr schön ruhig und gut verwendbar und entlastet natürlich den gedrängten Bereich unterhalb von 7100 zusehends. Abends sind also derzeit noch viele Rundfunkstationen aktiv auf dem 40-Meter-Band, teilweise auch in DRM. Das heißt, man hört es als breiten, ungefähr 10 kHz breiten Rauschpegel. Sich darüber zu beschweren bringt nichts, sich darüber zu beschweren wäre sogar kontraproduktiv, da bis 2009 dieser Bereich primär dem Rundfunkzweck gewidmet bleibt. Und zwischen 7000 und 7100 kHz, also dem alten 40-Meter-Band, dem schmalen Segment, haben wir weiterhin selbstverständlich den primären exklusiven Status und dort sind auch Sendeleistungen bis zur Klasse D zulässig. Dort haben Rundfunkstationen eigentlich nichts zu suchen. Ein ausführlicher Bandplan, das darf ich vielleicht noch ankündigen, wird als Mittelbeilage in der kommenden QSB als Service des ÖVSV veröffentlicht werden. Und ja, ich hoffe, dass schon jeder seinen Transceiver entsprechend modifiziert hat, um dort auch senden zu können und dass die Antenne, das ist auf 40 Meter gar nicht einfach, auch breitbandig genug ist.
Ja, das haben wir wieder was zu tun, aber es ist ein schönes, breites, neues Experimentärfeld. Es geht aber heute, glaube ich, nicht nur ums 40-Meter-Band, du hast noch ein weiteres Thema in ähnlicher Richtung.
Ja, erfreulicherweise bietet uns die Novelle zur Amateurfunkverordnung auch eine vergrößerte Spielwiese auf dem 6-Meter-Band. Auch im Frequenzbereich 50 bis 52 MHz ist der Amateurfunk auf sekundärer Basis bisher schon zulässig gewesen. Viele Funkgeräte haben das 6 Meter Band auch schon eingebaut und diese Geräte können nun auch außerhalb der, also dank der geringen Sonnenfleckenzahl, doch relativ seltenen DX-Öffnungen genutzt werden. Die neuen betrieblichen Bestimmungen für das 6 Meter Band sehen also folgende Neuerungen vor. Neben den klassischen Schmalbandbetriebsarten wie CW und SSB ist nun auch FM, also Frequenzmodulation inklusive Packet Radio, zulässig. Die Schutzzone, wir alle wissen, es gibt eine Schutzzone rund um den Fernsehsender Jarling. Die Schutzzone ist gleich geblieben für die fixen Standorte. Die maximale Sendeleistung beträgt 100 Watt PEP, also 100 Watt Spitzenleistung. Und das Besondere jetzt ist, wenn Sie eine Feststation betreiben, dann haben Sie jetzt eine beliebige Wahl der Antenne. Die innere, bis jetzt war es so, dass man mindestens eine Richtantenne verwenden musste. Diese musste horizontal polarisiert sein. Das fällt weg. Sie können jede beliebige Antenne verwenden. Das heißt, eine Vertikalantenne oder eine Hochgewinnantenne oder auch nur ein Stück Draht. Das bleibt jetzt Ihrer Wahl vorbehalten. Und Sie können auch Relaisbetrieb machen, natürlich immer nur gesprochen außerhalb der Schutzzone, wobei also für den ortfesten Betrieb die Schutzzone gleich geblieben ist. Interessant ist jetzt vielleicht auf den Mobilbetrieb und Portabelbetrieb einzugehen. Mobil- und Portabelbetrieb ist also jetzt ab sofort auch zulässig. Für diesen Mobilbetrieb wurde aber die Zone, die Schutzzone, geringfügig erweitert. Das heißt, es geht jetzt ein bisschen Richtung Steiermark, ein bisschen weiter Richtung Linz und die genaue Auflistung der Grenzlinie wird also auch in der QSB veröffentlicht. Auf der ÖVSV-Homepage gibt es auch einen Link, sodass Sie sich das anschauen können. Es ist im Wesentlichen in Wien und Niederösterreich östlich der Verbindungslinie zwischen dem Fernsehsender Semmering, Sonnenstein, Anninger, Himmelhof, Wien-Neuwaldeck, Wien-Kallenberg, Bisamberg, das ist an sich schon bekannt, und dann die Verlängerung über Bolsdorf zur Staatsgrenze und in Oberösterreich und Steiermark, und das ist vielleicht neu hinzugekommen, westlich und südlich der Verbindungslinie zwischen den Standorten der Fernsehsender Vorderweißenbach, Linz-Lichtenberg, Maria Neustift, Altenmarkt, Enns, Hieflau, Bucheck und Semmering-Sonnenstein. So rundet sich also die Zone wieder ab. Für alle diejenigen, für die es jetzt zu schnell gegangen ist, auf der ÖVSV-Homepage kann man das nochmal einsehen. Besonderheit im Mobilbetrieb ist, Sie können also FM verwenden. Wenn es dann auch in Zukunft FM-Relais geben wird, können Sie auch diese verwenden. Als Sendeantenne ist jedoch maximal eine vertikal montierte Lambda-Viertel-Länge zulässig. Ja. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass es auch auf dem 6-Meter-Band einen Bandplan gibt. Verwenden Sie daher für FM-Betrieb nur Frequenzen oberhalb von 50-500. Das heißt, idealerweise wäre die FM-Anruffrequenz auf 51-510. 51-510 ist also die FM-Anruffrequenz. Und bevor Sie zu senden beginnen, müssen Sie auch diese Betriebsaufnahme an die zuständige Funküberwachung einmalig melden. Dies kann per Anruf geschehen, idealerweise aber per E-Mail. Es gibt hier E-Mail-Adressen der Funküberwachungen, auch die sind in der kommenden QSB.
Ja, danke für die Info. Also der Amateurfunk hat eine ganze Reihe weiterer Arbeits- und Betätigungsbereiche, das ist wunderbar. Und ich glaube, das ist die Überleitung zum Thema Nummer 3. Es gibt natürlich auch Dinge, die den Amateurfunk erschweren können und mit denen befasst sich der ÖVSV-Dachverband natürlich genauso.
Das tue ich auch. Bevor ich zu unseren Stellungnahmen zum Thema EMV-Verordnung komme, noch eine Ergänzung zur Novelle. Hier war nicht nur das 40-Meter-Band und das 6-Meter-Band Gegenstand unserer Bemühungen, sondern der ÖVSV-Dachverband hat sich auch bemüht, die Bestimmungen für Erde, Mond, Erde und Meteorsketter auf 70 Zentimeter näher an die Praxis heranzuführen. Ich erinnere daran, dass auf 70 Zentimeter eine Leistungsbeschränkung mit maximal 200 Watt gegolten hat und eigentlich noch immer gilt, also das heißt Klasse B auf 70 Zentimeter. Das ist für manche Anwendungen etwas wenig. Aus diesem Grund bietet die neue Novelle auch für den Betrieb von Erdemond, Erde und Meteorsketter die Möglichkeit der Leistungsklasse C und D zu verwenden für Bewilligungsinhaber der Klasse ZEPT. Voraussetzung dabei ist, einmalig anmelden bei der Funküberwachung, so wie auch am 6-Meter-Band und Verwendung einer Richtantenne von mindestens 15 dBT Gewinn. Dazu kommt noch, so wie auch auf 6 Meter, die telefonische Erreichbarkeit des Betriebsinhabers. Das heißt, sowohl auf 6 Meter als auch, wenn Sie auf 70 cm Erde, Mond, Erde oder Meteorsketter machen möchten, müssen Sie dies nicht nur einmalig der Funküberwachung melden, sondern auch eine Telefonnummer angeben, unter der Sie während dieses Betriebs erreichbar sind, um den Betrieb jederzeit einstellen zu können, falls es zu schädlichen Störungen kommt. Mit dem Begriff Störung sind wir gleich beim nächsten Thema. Wolfgang, hier geht es um die Stellungnahme des ÖVSV zum Begutachtungsentwurf der EMV-Verordnung 2006. Was ist die EMV-Verordnung? Für die Zuhörer vielleicht kurz erläutert. Die Europäische Union gibt regelmäßig eine sogenannte EMC Directive heraus, das heißt eine EMV-Richtlinie. Diese EMV-Richtlinie wurde erst kürzlich geändert im Europäischen Parlament und es ist uns dort gelungen, auch das Wort Amateurfunk in dieser EMV-Richtlinie als schützenswert zu verankern. Jetzt geht es um die nationale Umsetzung dieser EMV-Direktive in nationales, sprich österreichisches Recht. Hier hat das Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten einen Begutachtungsentwurf veröffentlicht. Der ÖVSV hat dazu Stellung genommen und nach Prüfung der beiden Texte die Aufnahme des Wortes Amateurfunkdienst in die EMVV angeregt, da sich dieser Wortlaut eben auch im Originaltext als schützenswerter Funkdienst findet. Die Aufnahme des Wortes Amateurfunkdienstes würde also sinngemäß zur Klarstellung dienen. Wir hoffen, dass das Bundesministerium unserem Wunsch entspricht und werden weiter darüber berichten.
Ja, Richard, das klingt alles nach sehr viel Arbeit, die du und das Team des Dachverbandes in letzter Zeit geleistet haben. Vielen herzlichen Dank und vielen herzlichen Dank fürs Reinkommen in die Sendung. Hast du vielleicht noch irgendetwas, worüber wir jetzt nicht gesprochen haben, was du aber dennoch noch über den Sender schicken möchtest?
Wolfgang, gerne abschließend das für viele schon bekannte, um nicht zu sagen leidige Thema Linz und Powerline Communication. Es ist ja vielen Hörern und Lesern der QSB bekannt, dass das Bundesministerium für Innovation und Technologie und Verkehr einen Bescheid erlassen hat zum Thema Powerline Communication Linz. Das ist also der Berufungsbescheid, der ist also teilweise auszugsweise offensichtlich auch veröffentlicht auf der Homepage des BMVT und darin wird verlangt die Einhaltung eines Grenzwertes, eine ECC-Richtlinie in etwa 30 dB Mikrovolt pro Meter in 3 Meter Entfernung, das entspricht auf unseren Anzeigen ca. S6 bis S7, also man merkt es immer noch, aber wäre schon ein ganz guter Schritt. Der Betreiber in Oberösterreich hat offensichtlich Beschwerde beim Verwaltungsgerichtshof und aufschiebende Wirkung angesucht. Dieses Ansuchen und der Ausgang der Beschwerde ist also noch offen. Derzeit ist also der Bescheid voll gültig, solange ihm keine aufschiebende Wirkung zuerkannt wird. Nach Auskunft einiger betroffener Funkamateure in Linz gibt es aber derzeit keine Veränderung, das heißt keine Pegelabsenkung, keine wesentliche, die man festgestellt hätte. Es wurden daher auch wieder Messungen durchgeführt im Jänner und das Bundesministerium hat erst am Freitag einen Bericht an Etsi Zenelec veröffentlicht, wo man also auf Ergebnisse und Messwerte Bezug nimmt und diese auch hier in die technische Normendiskussion einbringt. Unseres Wissens nach müsste die Behörde nun den Bescheid vollstrecken, da also offensichtlich kein Einlenken des Betreibers, zumindest nicht nach unserem Kenntnisstand, zu sehen ist. bleibt also interessant zu beobachten, ob die Behörde Schritte einleitet. Bis jetzt ist uns nicht bekannt, dass man irgendeine Strafverfolgung oder Schritte zur Strafverfolgung gesetzt hätte. Ich bitte die Betroffenen einerseits um Geduld, andererseits insbesondere um Mithilfe, da wir nur mit gemeinsamen Auftreten hier vorankommen. Aber man sieht schon, dass hier ein echtes Problem vorhanden ist und dass sich dank unserer Initiative auch das Bundesministerium und auch die Fernmeldebehörde vor Ort intensiv darum gekümmert hat.
Ich denke, damit sind wir, glaube ich, durch die Themen, die wir uns so überlegt haben, heute durch.
Das ist richtig, Wolfgang.
Dann wünsche ich dir und deiner Familie, die Funker-Familie, noch einen schönen und angenehmen Sonntag und danke dir und dem Team des Dachverbandes für die fleißige Arbeit.
Gerne, Wolfgang. Ich bedanke mich für die Möglichkeit, heute Morgen sprechen zu können und wünsche auch noch einen schönen Sonntag allen Zuhörern und viel Spaß auf den neuen Frequenzen und neuen Bändern.
Danke, Michael. Das war OE3MZC, der Präsident des österreichischen Versuchssenderverbandes im Gespräch.
Hier ist Oskar Echo 3, X-Ray November Bravo mit dem Österreich-Rundspruch.
Und wir kommen jetzt zum Nachrichtenblock. Ich greife mir zuerst die Meldungen vom DARC-Infodienst heraus. Am 3. Februar wurde der mit einem Amateurfunksender ausgestattete, ausgediente Raumanzug planmäßig von der Internationalen Raumstation ISS in das Weltall ausgesetzt. Leider gibt es offenbar ein Problem auf dem Signalweg zwischen dem Sendertreiber und der Antenne, sodass die Signale auf 145,990 MHz extrem schwach sind. Sie sollen deshalb über den Transceiver der ISS auf 437,8 MHz umgesetzt werden. Starke Störungen verursachten offensichtlich nicht Satellitensignale auf der 2 Meter Frequenz. Es wird nochmals gebeten, diese Stationen abzustellen. In Hinsicht auf Öffentlichkeitswirkung war die Aktion ein voller Erfolg, auch für den Amateurfunk. Zahlreiche Publikumsmedien berichteten, das ZDF brachte in seiner Hauptnachrichtensendung eine Reportage aus dem Scheck von Ralf Göss, Delta Lima 1, Juliet Uniform. Und einen Bildbericht dazu findet man im Internet unter www.dl1ju.de. Bei dem gleichen Treffen vom 11. Januar, wo auch andere wesentliche Dinge in Bezug auf Bandplan geregelt wurden, wurde deutlich, dass es in Schweden zum Beispiel vorläufig noch keine Änderung in Bezug auf 40 Meter und 6 Meter geben wird. Die Fernmeldebehörde PTS machte darauf aufmerksam, dass schwedische Rundfunkstationen noch im 41 Meter Band senden. Eine Erweiterung des Amateurfunkbandes um die Frequenzen 7100 bis 7200, wie bei uns ja bereits freigegeben, könne daher nicht vor dem 29. März 2009 ermöglicht werden. Naja, also den Schweden geht es nicht so gut wie uns. 22 Dritt- und Viertklässler werden an der Grundschule in Kaunitz bei Gütersloh in Morse-Telegrafie unterrichtet. Der Lehrgang, den der Ortsverband Gütersloh, das ist der N07, an der Ganztagsschule im Rahmen des Ganztagskonzepts veranstaltet, findet einmal pro Woche statt. Begleitet werden die ersten Stunden auch von Bastel- und Lötarbeiten. Es ist wohl das erste Mal, dass an einer Grundschule ein Morse-Lehrgang stattfindet. Die vom Distrikt Westfalen-Nord unterstützte Aktion hat Pilotfunktion, da sie zeigen soll, dass eine gute Zusammenarbeit mit Schulen möglich ist. Ein interessantes Beispiel. Der Kommandant der Internationalen Raumstation ISS, Bill MacArthur, Kilo Charlie Alpha, Charlie Romeo, hat am 13. Februar die 3Y0X der Expedition gearbeitet. Sein QSO-Partner war Gordon Hartman, Whiskey 0 Romeo Uniform November. Da das Phase 2 Stationsequipment der ISS derzeit als Umsetzer für SUTSAT geschaltet ist, wir haben darüber gehört, nutzte KC5ACR Phase 1 Gerätschaften bestehend aus einem Low Power 2 Meter Ericsson Gerät. Die Signalstärken waren akzeptabel, aber
3ING0XRE nutzte für den Kontakt die EME-Antennenanlage. Die Quelle dieser Meldung ist die ARRL-Website. Eine außerordentliche Winteraussendung des schwedischen VLF-Senders SAQ in Grimeton ist für Sonntag, den 19. Februar, also für heute, geplant. Von 9 Uhr UTC, und zwar 9 Uhr UTC und noch um 13 Uhr UTC, wird jeweils erst eine kurze Nachricht und dann für etwa 30 Minuten die CQ-Schleife VVV.de SAQ gesendet, um besonders den Hörern in den USA eine ausgedehnte Möglichkeit zur Einstellung und Konfigurierung ihrer Empfänger zu geben. Die Sendefrequenz ist wie immer 17,2 kHz in CW. Soweit die Meldungen vom DARC-Infodienst. Schauen wir mal, was aus Österreich hereingekommen ist. Zunächst einmal ein Bericht vom 7. Eisstockschießen der Ischler Funkamateure OAFV ADL 504. Und Ingo König schreibt uns hier: bei sonnigem Wetter trafen sich 14 Mitglieder und deren Angehörige, SWLs und Funkfreunde der Ortsgruppe Bad Ischl, bereits zum 7. Mal am 4. Februar zu einem geselligen Eisstockschießen in Geiswinkel am Grundlsee. Mai muss es schick gewesen sein. Die Teilnehmer kamen aus Salzburg, Oberösterreich und der Steiermark. Am Nachmittag des besagten Tages, ab 13.30 Uhr, war es soweit, wiederum bestens von unserem Clubmitglied Elfi Klier, OE6 Yankee Foxtrot Echo, organisiert. Diesmal zusätzlich auch für die Betreuung der Stockschützenhütte verantwortlich. Steht hier, die Elfi hat also ihren Werkbereich ausgedehnt und die Bahn stand bis 16 Uhr zur Verfügung. Elfi und den Betreibern der Bahn ein herzliches Dankeschön. Der gesellige Nachmittag fand im Anschluss daran im Gasthof Hofmann am Grundlsee bei einem gemütlichen Essen dann etwa gegen 7:45 zu einem harmonischen Ausgang. Das gleiche ist natürlich auch für 2007 geplant, das Eisstöckeln, wie es dort genannt wird. So, wäre ich 73 an alle Rundspruchhörer OE2IKN, der Ingo. Naja, das muss schon schön sein. Soweit jetzt die Meldungen. Wir haben dann noch ein paar Daten und Veranstaltungshinweise. In aller Kürze heben wir uns für den Schluss der heutigen Sendung auf. Informationen und Beiträge für den Rundspruch bitte an OE1 Whisky Bravo Sierra at oevsv.at.
Und damit kommen wir zur Zeitschriftenschau. Helmut hat ganz groß geschrieben und ich hoffe, seine Augen spielen auch in den kommenden Minuten gut mit. Bitte.
Ja, die spielen leider heute besonders schlecht mit, muss ich sagen. Das ist manchmal tagesabhängig, aber es wird so gehen. Im ersten Rundspruch in diesem Jahr habe ich mich mit den Themen befasst, die von der Zeitschrift Funkamateur nach der Fusion mit Funk behandelt wurden. Heute möchte ich mich mit einem Beitrag befassen, der im Jänner Heft von Funkamateur erschienen ist. Der Titel: SDR aus Italien, ELAT FDM 77. Der Beitrag ist ungefähr so aufgebaut, wie die Artikel unter dem Obertitel Praxistest in der leider nicht mehr existierenden Zeitschrift Funk waren. In der Einleitung dazu heißt es: Software-definierte Empfänger, Abkürzung SDR, wecken Aufbruchsstimmung bei Radiobauern und Empfängerbauern. Dann bei PC-Hexern und SWLs natürlich auch. Sie bekommen ein Empfangssystem, das mit konventioneller Technik ein Vielfaches kosten würde. Elektronikfirmen nutzen diese Chance, die nächste Empfängergeneration von Beginn an zu gestalten. Jüngstes Beispiel ist eben der FDM 77 aus der italienischen Elektronikschmiede ELAT. Der Dreifachsuper empfängt und demoduliert Signale im Frequenzbereich 10 kHz bis 65 MHz in den Modulationsarten USB, LSB, CW, AM, FM und DRM. Und weiter liest man: Seit einem ersten Test direkt nach der Ham Radio 2005 hat ELAT die Software des FDM 77 mehrfach überarbeitet und erweitert. Weiters werden die Anforderungen erwähnt, die offenbar sehr aufwendige Software an den Computer stellt. Ich zitiere: Die Anforderungen an das Computersystem sind nicht eben gering. Elad verlangt einen PC mit Betriebssystem Windows 2000 oder XP, Prozessor Pentium 4 mit Taktrate ab 1,2 GHz, 128 MB Arbeitsspeicher, 50 MB Speicherplatz auf der Festplatte, USB 2.0 Schnittstelle und Bildschirm mit einer Mindestauflösung von 1024x768 Bildpunkten. Die zur Verarbeitung des 12 kHz ZF Signals zentrale Soundkarte muss dem Soundblaster Standard entsprechen. Vollduplex mit Samplingrate 48 kHz unterstützen und ohne AGC arbeiten. Aktuelle PCs erfüllen diese Vorgaben. Bei billigen Notebooks könnte es Probleme mit der Soundkarte geben. Notfalls hilft eine externe Soundkarte, die sich per USB-Schnittstelle einbinden lässt. Unter dem Zwischentitel Software liest man: Die Bedienoberfläche des FDM 77 Software ist dank neuer Farbgestaltung optimal lesbar. Zudem bemühen sich die Braille-Programmierer erfolgreich um ein immer komfortableres Bedienkonzept per Maus und Tastatur und erreichen so den Umstieg vom konventionellen Empfänger mit Frequenz, mit Frontplattenbedienung zum neuen softwaredefinierten Receiver. Als Fazit heißt es in diesem Testbericht: Beim Hörvergleich mit dem AOR AR7030 zeigte sich der FDM77 fast immer gleichwertig und war dank lupenreiner NF-Wiedergabe in Einzelfällen sogar leicht im Vorteil. Auf Frequenzen unterhalb der Langwelle fiel die Empfindlichkeit allerdings deutlich zurück, was Elad in der Anleitung zum Empfänger auch ankündigt. Der SDR lag häufig vorne, sobald er seine steilflankigen DSB-Filter, die beiden Notch-Filter und die IF-Shift in die Waagschale werfen konnte. Gemeinsam mit dem neuen Digitalrekorder, der in dem Gerät enthalten ist, das 12 kHz ZF-Signal wächst der FDR 77 zum leistungsstarken Werkzeug für Stationsjäger, die aus einem Empfangssignal das Maximum an Information gewinnen wollen. Ja, dieser ausführliche Testbericht wird durch mehrere Fotos ergänzt, darunter auch mit einem Bild, wie sich der Einstellteil, also das, was man normalerweise auf der Frontplatte eines konventionellen Empfängers vorfindet, am Bildschirm des Computers darstellt. Weiters findet man am Schluss des Beitrags einen Literaturhinweis sowie die Internetadresse der Erzeugerfirma und der Firma, die das Gerät in Deutschland um 640 Euro vertreibt. Also die Erzeugerfirma www.eladit.net, also Elad wie die Firma, Echo Lima Alpha Delta India Tango und dann Net, das ist ohnehin klar. Und die Vertriebsfirma www.vimo.com, also Vimo ist Whisky India Mike Oscar Com, auch bekannt. Ja, und damit beende ich die heutige Zeitschriftenschau. Am Mikrofon war Helmut Hofbauer, O1 Hotel Oscar Alpha. Auf Wiederhören.
Das Rundspruch-Archiv www.rundspruch-audio.oevsv.at.
das soll es damit für heute gewesen sein. Eine sehr ausführliche und auch etwas länger geratene Sendung am 19. Februar 2006. Wir kommen wieder am ersten Sonntag im März. Bis dahin verabschiedet sich das Team und am Mikrofon OE1 Whisky Bravo Sierra. Verbringen Sie noch einen schönen und angenehmen Sonntag.
Der Österreich-Rundspruch. News, Infos und Wissenswertes rund um den Amateurfunk.